Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Einige von euch warten vielleicht schon sehnsüchtig auf diese Folge hier, die Geburtsfolge sozusagen. Ich muss ehrlich sein, ich habe lange überlegt, ob ich eine Folge zur Geburt unseres Sohnes aufnehme, eine Folge über die Geburt. Nun habe ich euch aber schon so weit mitgenommen auf unserem Weg und irgendwie wäre es auch ein bisschen komisch, wenn meine Geschichte aufhört, bevor wir unseren Sohn überhaupt kennengelernt haben. Warum habe ich dann jetzt so lange überlegt? Es ist jetzt tatsächlich, ja, gut 5 Monate her, dass der Kleine auf die Welt gekommen ist. 5 Monate sind eine ganz schön lange Zeit, das sehe ich an ihm jeden Tag. Und ich war mir tatsächlich, oder ich bin mir sogar immer noch unsicher, ob es eine gute Idee ist, eine Folge über die Geburt aufzunehmen. So eine Geburt ist schon ein ganz schön krasses Ereignis, ein sehr veränderndes, prägendes Ereignis, würde ich sagen. Und ich habe es in der letzten Folge angedeutet, ich bin eigentlich grundsätzlich ganz entspannt und positiv an die Geburt herangegangen und war auch ganz froh, dass ich mir da nichts so Negatives ausgemalt habe. Ich habe total gerne im Vorfeld so Geburtsberichte von anderen gelesen und gehört, wie das so gelaufen ist. Aber ich muss sagen, dass ich sehr froh war, im Vorfeld nicht zu wissen, wie ja, meine Geburt bzw. die Geburt unseres Sohnes ablaufen würde. Und deswegen habe ich überlegt, teile ich das, weil es ist einfach an vielen Stellen nicht so schön gewesen. Noch dazu kommt, dass so eine Geburt ja auch was ganz schön Intimes ist. Und ja, will ich diesen Moment teilen, diesen sehr persönlichen, intimen, prägenden Moment, der irgendwie ja nicht nur positiv war und ja vielleicht auch ja ein bisschen Angst machen kann. Ich weiß bis heute nicht, was irgendwie so der richtige Weg ist. Ich kann euch sagen, dass mein Sohn gerade total putzmunter, ich dachte eigentlich, dass er jetzt schlafen würde, aber er ist bei mir in der Trage am Bauch, es geht ihm gut und unter dem Gesichtspunkt ist es natürlich etwas einfacher, so eine auch ein bisschen schwierigere Geburtsgeschichte zu teilen. Ihr hört ihn hier auch gerade etwas dazu beitragen. Bei einer anderen Folge hätte ich das jetzt vielleicht rausgeschnitten, aber ich denke, wenn es um das Thema Geburt geht, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so schlimm, wenn man das Baby auch mal ab und an hört. So, warum habe ich mir jetzt aber gar so viel Zeit gelassen? Ich muss sagen, dass ich nach der Geburt mir aus der Klinik habe den Geburtsbericht zuschicken lassen. Das ist auch ein ganz toller Tipp, den ich euch gebe. Das hatte mir meine Wochenbetthebamme geraten. Man kann sich einfach im Kreissaal die Akte anfordern und bekommt die zugeschickt. Bei mir hat es leider über 3 Monate gebraucht, bis ich diese Akte zugeschickt bekommen habe. Und ich wollte immer mit der Folge warten, bis ich das sozusagen einmal abgeglichen habe, meine Erinnerung mit dem Protokoll, was da wirklich passiert ist. Ich sage dazu auch am Ende noch ein bisschen was, was so das Thema Erinnerung angeht. Ich kann nämlich gleich vorneweg sagen, dass ich so ziemlich viel von der Geburt schon wieder vergessen habe. Und das ist auch so ein Punkt, weswegen ich mich so ein bisschen davor gedrückt habe, die Sache hier zu teilen, weil es verschwimmt manchmal so ein bisschen die Erinnerung und ich will dann aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen bei manchen Sachen. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich habe in den Wochen nach der Geburt, ich glaube, so könnte so 2, 3 Wochen nach der Geburt gewesen sein, habe ich meine Erinnerung an die Geburt aufgeschrieben. Und zwar das, was ich damals so im Kopf hatte, was so präsent war. Ich habe das meistens tatsächlich nachts gemacht, während ich da stundenlang gestillt habe, habe ich mein Handy genommen und habe das alles notiert. Und ich dachte, dass ich das jetzt so mache, weil das auch für mich vielleicht angenehm ist, dass ich euch einfach diesen Geburtsbericht so vorlese, dann besteht auch nicht die Gefahr, dass ich bei manchen Sachen total abschweife, sondern ich werde euch einfach mal diesen Bericht aus meiner Erinnerung, also recht kurz nach der Geburt, was mir da so durch den Kopf ging, werde ich euch vorlesen. Und danach will ich aber schon noch mal auf ein paar Aspekte ein bisschen eingehen. Ja, für alle, die jetzt vielleicht kurz vor der Geburt stehen oder schwanger sind, ich will es einfach nur ganz explizit sagen, ich werde über Schmerzen sprechen, ich werde über eine Geburt sprechen, die nicht nach Plan verläuft, wo es einige Komplikationen gab und wo es am Ende auch dem Kind nicht so gut ging und mir auch nicht. Ja, überlegt euch einfach gut, ob jetzt gerade der Zeitpunkt ist, wo ihr euch so einen Geburtsbericht anhören wollt. 3.6. 23:20 Uhr. Seit Tagen warteten wir ungeduldig darauf, dass irgendetwas passieren würde. Zum Zeitvertreib hatte ich begonnen, sämtliche Harry Potter-Filme noch einmal anzusehen. Heute gab es den letzten Teil. Das Kleine würde heute nicht mehr kommen wollen. Da war ich mir sicher. Doch, wie so oft, ist auf das eigene Bauchgefühl nicht unbedingt Verlass. Um 23:25 Uhr schaue ich auf die Uhr. Von jetzt auf gleich habe ich ganz komische Schmerzen. Das kenne ich so noch nicht. Es zieht, vor allem im Rücken. Sind das echte Wehen oder einfach nur Vorwehen? Ich bin mir unsicher. Um Mitternacht rufen wir kurz bei meinem Vater an, der Geburtstag hat. Danach geht es ab ins Bett. Aber die komischen Schmerzen bleiben und werden stärker. Ich sage meinem Mann, dass sich hier etwas sehr komisch anfühlt, ich es aber nicht einordnen kann, was genau es ist. An Schlaf ist ab diesem Moment nicht mehr zu denken. Ich beginne, die komischen Schmerzen zu tracken. Exakt alle 10 Minuten setzen sie ein. Sind das Geburtswehen oder bilde ich mir das nur ein? Ich gehe in die Badewanne. Die Schmerzen werden stärker und kommen alle 7 Minuten. Sind das Geburtswehen? Ich versuche, mich eine Runde schlafen zu legen, aber die Schmerzen sind zu stark. So langsam schwant mir, dass es nun ernst werden könnte. Sicher bin ich mir nicht. Trotzdem packen wir jetzt die Kliniksachen zusammen. Essen noch etwas, räumen die Geschirrspülmaschine aus. Wir gehen eine Runde spazieren. Die Schmerzen sind mittlerweile so stark, dass ich immer wieder innehalten muss. Ich rufe im Kreißsaal an und frage, wann wir kommen sollen. Erst wenn die Wehen alle 3 bis 5 Minuten kommen. Ich versuche noch ein paar Minuten zu schlafen. Klappt nicht bei den Schmerzen. Ich gehe noch einmal unter die warme Dusche. Auf einmal kommen die Wehen alle 2 bis 3 Minuten. Jetzt werde ich panisch. Hatten mir Hebamme und Frauenärztin doch gesagt, dass ich nicht zu spät in die Klinik soll, da das Köpfchen schon seit Wochen so tief im Becken liegt und nur darauf wartete, endlich den Muttermund aufzudrücken und rauszurutschen. Die Wehen werden wieder unregelmäßiger und pendeln sich bei einem Abstand von 4 bis 5 Minuten ein. Ich habe sehr starke Schmerzen und weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ich beschließe, dass wir jetzt los ins Krankenhaus fahren müssen. Laufen kann ich zu diesem Zeitpunkt kaum noch. Ein bisschen Angst habe ich irrsinnigerweise trotzdem noch, dass das alles ein Fehlalarm ist. Um 6 Uhr kommen wir im Kreißsaal an. Ich gehe alleine rein. Mittlerweile muss ich bei jeder Wehe laut schreien. Es wird ein CTG geschrieben. Als die Hebamme meinen Muttermund untersuchen will, schreie ich wie am Spieß. Sie ist etwas ruppig zu mir, aber der Schmerz ist einfach nicht zu ertragen. Da ich eine Maske trage und bei den Wehen hyperventiliere, wird mir schwindelig und schlecht. Irgendwann findet sie den Muttermund. Er hat sich hinterm Köpfchen versteckt, das mit aller Kraft nach unten drückt und ist gerade mal 2 Zentimeter geöffnet. Ich bin verzweifelt und entscheide mich, mit meinem Mann eine Runde um das Krankenhaus zu laufen und noch eine Kleinigkeit zu frühstücken. Die 2 Bissen Laugenstange sollten das letzte sein, was ich in den nächsten 36 Stunden zu mir nehme. Ich versuche mittlerweile, den Wehenschmerz richtig zu veratmen, aber ich schaffe es kaum. Irgendwann halte ich es nicht mehr aus und gehe zurück in den Kreißsaal. Ich will zu diesem Zeitpunkt nur, dass die Schmerzen aufhören und ich schlafen kann. Die Hebamme legt mir nahe, noch einmal nach Hause zu fahren und dort zu versuchen, eine Runde zu schlafen. Mir scheint das utopisch in Anbetracht der Schmerzen, aber die Aussicht, hier alleine Däumchen zu drehen, kommt mir auch nicht besser vor. Zu Hause überwältigt mich dann die Wucht der Schmerzen. Spätestens jetzt weiß unser gesamtes Wohnhaus, dass ich in den Wehen liege. Ich muss mich übergeben. Mein Mann schafft es, ein Stündchen zu schlafen. Ich versuche zwischen den Wehen etwas zu dösen, halte es aber irgendwann einfach nicht mehr aus. Ich will zurück ins Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin muss ich mich wieder übergeben. Im Kreißsaal angekommen, flehe ich die Hebamme an, etwas gegen die Schmerzen zu bekommen. Die Hebamme untersucht mich. Der Muttermund lässt sich nun immerhin leichter tasten und ist 2 bis 3 Zentimeter geöffnet. Ich bin schockiert, dass sich in den letzten Stunden so gut wie nichts getan hat. Es wird ein CTG geschrieben und ich bekomme eine Infusion. Mein Mann macht in der Zeit einen Corona-Test. Während nun für mehrere Stunden die Peptid-Infusion läuft, fährt mein Mann nach Hause, damit zumindest er etwas schlafen kann. Er kann sowieso noch nicht zu mir und wartet die ganze Zeit im Auto. Unter der Infusion kann ich mich endlich ein wenig entspannen. Die Wehen haben eine unglaubliche Wucht, aber unter dem Schmerzmittel schaffe ich es, in den Wehenpausen immer kurz wegzudösen und zur Ruhe zu kommen. Ich bin wie benebelt. Meine Kräfte schwinden, aber die nächsten 4 Stunden lassen sich so überstehen. Ich fühle mich, als wäre ich fast bewusstlos und komme mir vor wie in einem falschen Film. Schmerzen, übergeben, dösen. So schlimm hatte ich mir das alles nicht vorgestellt. Verzweifelt und heulend rufe ich irgendwann meine Mama an und erzähle ihr, wo wir gerade stecken. Als gegen 17 Uhr die letzten Tropfen der Infusion durchlaufen, bekomme ich Panik. Ich kann mir nicht vorstellen, die nächsten Stunden ohne Schmerzmittel zu überstehen. Ich rufe die Hebamme und heule nur noch. Die Hebamme schlägt vor, dass wir gemeinsam eine Runde baden gehen und ich danach in den Kreißsaal gehe, auch wenn mein Muttermund noch nicht weiter geöffnet ist. Endlich darf ich jetzt auch meinen Mann dazu rufen. Als er mich gegen 18 Uhr in der Badewanne vorfindet, bin ich kaum noch ansprechbar. Ich sehe ihn und höre, wie er mit mir redet, aber ich kann nicht darauf antworten. Zu stark sind die Wehen in der Wanne geworden. Später erzählt er, wie schockiert er in diesem Moment war, mich so vorzufinden. Im Vorfeld hatte ich mir offen gehalten, ob ich eine PDA möchte oder nicht. Jetzt ist mir klar, dass es für mich gerade keine andere Option gibt. Ich habe seit 20 Stunden Wehen, nicht geschlafen, bin komplett schwach und der Muttermund öffnet sich kein bisschen. Das Anästhesie-Team kommt und bereitet alles vor. Der Anästhesist klärt mich auf und ich muss etwas unterschreiben. Ich bekomme nichts mehr mit von dem, was er sagt. Ich fühle mich mehr bewusstlos als bei Sinnen. Nun wird mir die PDA gelegt, wovon ich fast nichts mitbekomme. Zwischendrin werden kurz meine Wehen gestoppt, damit ich es schaffe, ruhig zu bleiben. Die PDA sitzt und wir warten eine halbe Stunde, bis die Wirkung eintreten soll. Aber es tut sich nichts. Der Anästhesist versucht alles Mögliche, verschiebt noch einmal den Schlauch, ändert die Dosierung. Das Ganze muss sich über 2 Stunden gezogen haben. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann wirkt die PDA immerhin auf der einen Seite und ich bin endlich wieder ansprechbar. Der Muttermund ist um 21 Uhr 3 bis 4 Zentimeter geöffnet. Es geht ganz langsam voran. So vergehen die nächsten Stunden. Ich schaffe es, immerhin kurz zu schlafen. Ich glaube, mein Mann geht in der Zwischenzeit kurz was essen. Die PDA wirkt teilweise, aber immer mal wieder ist die Wirkung von jetzt auf gleich weg. Da es immer eine halbe Stunde dauert, bis die neue Dosis wirkt, werde ich zwischendrin mit Wehen einer ungeahnten Wucht konfrontiert. So kann das nicht weitergehen. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich nachfrage, ob nicht einfach ein Kaiserschnitt gemacht werden kann. Ich will nur noch, dass das Ganze ein Ende hat. Mir ist alles egal. Aber noch gibt es keine Indikation für so einen großen Eingriff und ich muss weiter mit den Wehen kämpfen. Gegen Mitternacht beschließt das Team, mir die PDA noch einmal neu zu legen. Nun wirkt sie endlich. Was für ein Segen! Mein Mann bekommt ein Bett mit in den Kreißsaal gestellt und wir schlafen 3 Stunden. Eindeutig meine Rettung. Als die Hebamme danach meinen Muttermund untersucht, ist der plötzlich 8 Zentimeter geöffnet. Ich kann es kaum glauben. So gegen 3:30 lässt die Wirkung der PDA nach. Ich bekomme frühzeitig eine weitere Dosis, damit mich die Schmerzen nicht wieder überrollen. Der Anästhesist wartet wieder, wie vorgeschrieben, 30 Minuten bei mir auf die Wirkung der PDA. Als 25 Minuten vorbei sind und er sagt, dass er noch eine Wehe abwartet, merke ich, dass mir leicht schwindelig wird. Er steht plötzlich neben mir und fühlt meinen Puls. Dann geht alles ganz schnell. Die Türe geht auf und eine Mannschaft mit ungefähr 10 Ärztinnen und Ärzten stürmt ins Zimmer. Ich bekomme davon so gut wie nichts mit. Mein Blutdruck ist auf einmal abgesackt und ich bin fast bewusstlos. Zumindest fühle ich mich so. Für meinen Mann ist das alles ein furchtbarer Schock. Die eine Hälfte des Personals steht über mir und spritzt mir Medikamente, um meinen Kreislauf wieder in Schwung zu bekommen. Die andere Hälfte schaut währenddessen nach dem Kind, dessen Herztöne zeitgleich abgesackt sind. Es war schon alles für einen Notkaiserschnitt bereit, aber die Herztöne des Kleinen normalisieren sich wieder. Die Aufregung beruhigt sich. Die Hebamme beschließt nun, die Fruchtblase zu öffnen, was bislang noch nicht von selber passiert ist. Das Fruchtwasser ist grün. Das Kleine ist also schon sichtlich gestresst. Ab jetzt wird von den Ärztinnen ganz engmaschig kontrolliert, dass es dem Kind gut geht. Mehrmals wird etwas Blut vom Köpfchen abgenommen, um sicherzustellen, dass es gut versorgt ist. Zum Glück geben die Ergebnisse immer Entwarnung. So vergehen die nächsten Stunden. Der Muttermund bleibt bei 8 cm, geht nicht weiter auf. Gegen 6:30 schicke ich meinen Mann, mir eine Cola holen. Ich habe seit 24 Stunden nichts gegessen und kaum getrunken. Das, was ich zu mir genommen habe, habe ich immer sofort wieder ausgespuckt. Um 6:45 geht die Türe auf. Mehrere Ärztinnen und Ärzte kommen ins Zimmer. Wir können uns das CTG nicht mehr länger anschauen. Ihrem Kind geht es nicht mehr gut. Wir untersuchen es jetzt noch einmal und dann kann es sein, dass es ganz schnell gehen muss. Sie erklären mir, wie ein Notkaiserschnitt abläuft. Das ganze Team der Anästhesie steht schon im Zimmer. Panisch versuche ich, meinen Mann zu erreichen, der noch darauf wartet, dass die Cafeteria öffnet. Die 5 Minuten, die er braucht, um zu antworten, kommen mir wie eine Ewigkeit vor. Irgendwann tritt er ins Zimmer und findet mich umgeben von einer Ärzteschar vor. Er kann die Situation nicht einordnen und ist dementsprechend schockiert. Ich kann mich nicht erinnern, was dann genau passierte. Wie und warum die Entscheidung gegen einen Notkaiserschnitt fiel, weiß ich nicht. Ich höre die Hebamme sagen, dass sie den Muttermund aufmassiert hat und er nun komplett geöffnet ist. Mir wird ein Blasenkatheter gelegt, damit das Kleine mehr Platz hat. Dann soll ich auf einmal meine Kniekehlen mit den Händen greifen und pressen und dann geht alles ganz schnell. Eine Ärztin kommt mit der Sauglocke. Der Chefarzt beugt sich über mich und drückt von oben auf meinen Bauch, während die Ärztin von unten mit aller Kraft an der Sauglocke zerrt. Ich presse so gut ich kann und werde dabei von der Hebamme und von meinem Mann unterstützt. Mehrmals höre ich den Arzt sagen, dass es schneller gehen muss und dass die Ärzte nicht mit der Sauglocke so am Kind rumhebeln sollen. Nach wenigen Wehen spüre ich, wie der Kopf des Kindes tiefer rutscht. Es fühlt sich an, als würde das Kindchen mich von innen aufsprengen. Und wieder heißt es, dass es schneller gehen muss. Mein Damm wird aufgeschnitten. Weiter geht das Pressen, Drücken und Ziehen. Es ist unglaublich, welche Kräfte und fast schon Gewalt von mehreren Personen ausgeübt werden muss, damit das Kind nach draußen kommt. Ich presse um mein Leben. Oder eher um sein Leben. So sehr, dass ich mich mehrmals dabei auf mein Nachthemd übergeben muss. Und dann rutscht auf einmal das halbe Kindchen aus mir raus. Ich sehe einen bläulichen Körper zwischen meinen Beinen. Mein Mann und ich können uns nicht mehr halten. Die Tränen kommen. Und dann, eine Wehe später, ist unser Kleiner auf der Welt. Schnell wird er mir auf den Bauch gelegt. Oder eher gesagt, geklatscht. Ich sehe nur sein schrecklich verformtes Köpfchen mit dem tiefen Abdruck der Sauglocke. Er sieht mehr aus wie ein Alien als wie ein Baby. Die Hebamme fragt meinen Mann, ob er die Nabelschnur durchschneiden will. Verdattert tut er es einfach. Dabei hatte er sich das im Vorfeld nicht vorstellen können. Und dann, der Kleine lag vielleicht 20 oder 30 Sekunden auf mir, tragen die Kinderärzte ihn aus dem Zimmer. Am 5.6. um 7:57 Uhr ist unser Sohn auf die Welt gekommen. Nach 32 Stunden Wehen und 26 Stunden im Krankenhaus. Es ist geschafft. Wir weinen vor Erleichterung. Und dann warten wir. Uns wird erklärt, was jetzt passiert. Dem Kleinen geht es mittlerweile wohl gut. Bald würde er wieder zu uns gebracht werden und dann auf Station verlegt werden. Erst später erfahren wir, wie schlecht es dem Kleinen im Moment der Geburt wirklich ging. Nach etwa 15 Minuten wird unser Sohn im Inkubator ins Zimmer gerollt. Er ist an vielen, vielen Kabeln angeschlossen. Auf seinem Näschen sitzt ein Schlauch mit Atemhilfe. Er wird zu mir ins Bett gefahren. Ich kann ihn durch das Plexiglas sehen, wie er schläft. Meine Finger berühren die Plastikscheibe. Wie gerne würde ich mein Kind anfassen können. Doch wir können ihn nur auf die Entfernung sehen. Dann wird er mit einem Geleit von Personal aus dem Zimmer gebracht. 2 Stunden wird es dauern, bevor wir ihn wiedersehen können. Es ist nun alles ruhig. Ich bekomme die Nachgeburt und meine Geburtsverletzungen werden versorgt. Der Damm wurde geschnitten, die Scheide ist gerissen und aufgeschürft. Die Hebamme säubert mich etwas von den Spuren der Geburt und ich ziehe ein frisches Nachthemd an. Zwischendurch sind wir allein. Nur mein Mann und ich. Es ist ein unwirkliches Gefühl. Nach all den Strapazen und Stunden der Geburt ist es geschafft. Es ist vorbei. Ich bin nicht mehr schwanger. Und wir sind wieder zu zweit. Es ist alles wie immer und irgendwie doch nicht. Es ist schwer in Worte zu fassen, wie verrückt sich die Situation anfühlt. Dann, nach ungefähr 2 Stunden, werden wir auf die Neonatologie gebracht. Ich werde in mein Bett geschoben. Wir kommen in einen Raum mit mehreren Wärmebettchen. In einem davon liegt unser Sohn. Mein Bett wird daneben gestellt. Eine Schwester nimmt das verkabelte Baby aus dem Kasten und legt es mir auf die Brust. Das ist es, unser Kind. Trotz Atemklipp auf der Nase versucht der Kleine sofort an meiner Brust zu trinken. Die Atemhilfe ist im Weg. Kurzerhand nimmt die Schwester sie nach einiger Zeit ab. Er trinkt und atmet ganz von alleine, ohne Probleme. So vergehen die nächsten Stunden. Wir auf der neugeborenen Intensivstation mit verkabeltem Baby auf der Brust. Ist dieses perfekte kleine Wesen wirklich unser Kind? Nach ein paar Stunden schlägt die Kinderkrankenschwester vor, dass ich vielleicht einmal meine Station beziehe und etwas esse. Schließlich ist es 36 Stunden her, dass ich etwas zu mir genommen habe. Dankbar nehme ich den Vorschlag an. Während mein Mann unseren kleinen Sohn zum Bonden auf die Brust nimmt, werde ich im Bett nach oben auf die Station gebracht. Was nun folgt, sind vielleicht die anstrengendsten 2,5 Tage meines Lebens. Die nächsten Tage laufen nach folgendem Rhythmus ab. Alle 2 bis 3 Stunden auf die Neonatologie zum Stillen. Dort mindestens 1 Stunde stillen, wickeln, kuscheln. Dann schnell auf meine Station. In den verbleibenden 1,5 Stunden einen Happen essen oder schlafen. Dann beim nächsten Anruf der Neonatologie wieder runter zum Stillen, wickeln, kuscheln. Der Weg von der Neonatologie führt durch die schöne neue und helle Wochenbettstation. Lauter frisch gebackene Familien, die in ihren gemütlichen Familienzimmern die ersten Stunden als Familie genießen. Ich biege um die nächste Ecke und komme in den alten Teil der Klinik. Hier ist die Wochenbettstation für Frauen wie mich, die ohne Kind sind. Die Station ist trist, alt, dunkelgrün. Den ersten Tag kann ich noch nicht alleine laufen und muss im Bett runter und hochgebracht werden. Es ist ein furchtbares Gefühl, nicht alleine zu meinem Kind zu können. Und noch schlimmer ist es, den Kleinen allein zurückzulassen. In der Hoffnung, 1 Stunde schlafen zu können. Kaum auf meiner Station angekommen, versuche ich irgendwie zur Ruhe zu kommen. Gestört von Visite, dem Frühstück oder den Telefongesprächen der Zimmernachbarin. In den beiden Nächten schlafe ich jeweils 2 bis 3 Stunden. Zusätzlich zu den 2 durchwehten Geburtsnächten raubt mir das meine letzte Energie. Ich fühle mich schrecklich. Ich und mein Bett sind vollgeblutet. Ich fühle mich eklig nach der Geburt. Alles tut weh. Ich bin unglaublich müde, habe Hunger. Ich kann nicht aufstehen, nicht aufs Klo gehen. Mir geht es wirklich schlecht. Aber in diesem Moment geht es nicht um mich. Alles geht um den Kleinen. Ich muss für ihn da sein, auch wenn ich selber keine Kraft mehr habe. Es ist unglaublich, zu was man in der Lage ist. Am 2. Tag schaffe ich es immerhin, alleine mit einem Rollstuhl zur Neonatologie zu schleichen. Irgendwie versuche ich, eine Stillposition im Sitzen zu finden, die nicht unerträglich wehtut. Wegen der Schmerzen und Kabel kann ich den Kleinen nicht alleine zu mir nehmen, anlegen oder wickeln. Auch wenn die Schwestern alle liebevoll mit ihm umgehen, helfen und mir viel erklären, fühlt es sich furchtbar an. Ich wechsle weiter zwischen den Stationen hin und her, kann mich nicht vom Kleinen losreißen und deswegen auch nicht schlafen. Zeit, meine Eltern anzurufen und ihnen vom Enkelchen zu erzählen, habe ich nicht. Auf der Neonatologie kann ich nicht telefonieren und wenn ich mal 1 Stunde habe, ist die zu kostbar, weil ich dann versuche zu essen oder zu schlafen. Mein Mann kommt, bleibt den ganzen Tag beim Kleinen. Endlich entscheiden wir uns auch für den endgültigen Namen. Direkt nach der Geburt war ich dafür nicht mehr in der Lage, was eigentlich der Plan gewesen wäre. Heute sollen wir auch erfahren, ob der Kleine hoch zu mir auf Station darf. Der Tag verstreicht. In dem Zimmer unseres Kleinen sind unerträgliche Temperaturen. 4 Babys mit stillenden Müttern und kuschelnden Vätern. Es ist kaum auszuhalten. Als wir nachmittags noch einmal nachfragen, wird uns erklärt, dass seine Entzündungswerte gestiegen sind. Es sieht nach einer neugeborenen Infektion aus und er muss jetzt 5 Tage eine Antibiose bekommen. Das bedeutet 5 weitere Tage Krankenhaus. Immerhin mit der Aussicht, dass er morgen zu mir darf. Ich bin geplättet. Wie soll ich das noch 5 Tage im Krankenhaus ohne meinen Mann aushalten? Wieder vergeht eine Nacht. Moment, was genau ist noch einmal eine Nacht? Seit fast 4 Tagen verschwimmt die Zeit. Es ist der längste Tag meines Lebens. Ich fühle mich wie in einem anderen Raumzeitkontinuum. Wie in einer anderen Welt. Hier gibt es nur den Stillrhythmus des Kleinen und sonst nichts. Mich und meine Bedürfnisse gibt es nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Die Nacht war anstrengend. Durch den Wechsel zwischen den Schichten wird man immer mit neuem Personal konfrontiert. Der eine macht es so, die andere will es so. Ich fühle mich, als würde ich alles falsch machen. Ich bin überfordert. Als ich morgens um 7 nach unten wanke, um den Kleinen zu stillen, laufen mir die Tränen in Strömen an den Wangen runter. Ich bin überfordert. Zum Glück ist heute etwas mehr Ruhe auf der Station. Die Schwestern helfen mir, auf den Stillstuhl eine bequeme Liegeposition zum Stillen zu finden. Ich stille den Kleinen und frage, wie die Aussichten sind, heute mit ihm in ein Zimmer zu ziehen. Ich bekomme die Auskunft, dass alle potenziellen Zimmer belegt seien. Ich kann es nicht fassen. Wieder laufen die Tränen. Sie laufen und laufen. Meine Maske ist mittlerweile total verheult. Ich bin verzweifelt. Ich liege da mit dem Kleinen im Arm. Ich gehe nach dem Stillen nicht nach oben auf die Station. Zum ersten Mal seit 2 Tagen halte ich ihn einfach und kuschel mit ihm. Dabei laufen unentwegt die Tränen. Ich lasse das Frühstück ausfallen und halte ihn einfach im Arm. Ich kann nicht mehr. Ich spreche die Schwester noch einmal an und sage, dass ich unmöglich weiter ohne ihn im Zimmer sein kann. Wieder fange ich das Weinen an. Sie geht noch einmal mit den Ärztinnen reden. Wenig später kommt ein Kinderarzt zu mir und erklärt mir den Stand der Dinge. Unserem Kleinen geht es bestens. Es spricht nichts dagegen, dass er auf die Kinderstation verlegt wird. Dort gibt es auch ein gemeinsames Zimmer für uns. Und ganz vielleicht, wenn die Blutwerte heute top sind, dann können wir auch einfach heute Nachmittag schon nach Hause gehen. Bitte was? Ich bin total perplex. Ein unglaubliches Gefühl, Erleichterung. Ich muss ihn nicht mehr alleine lassen. Ich kann bei ihm bleiben. Mein Mann kommt wenig später in die Klinik. Wieder verbringen wir den ganzen Tag zusammen. Die U2 wird gemacht, die Blutergebnisse kommen. Die Entzündungswerte sind wieder zurückgegangen. Er hat keine neugeborenen Infektionen. Wir dürfen nach Hause. Ich kann es nicht fassen. Endlich nach Hause. Nur noch Erleichterung. Um 19 Uhr gehen wir mit unserem Sohn im Arm aus der Klinik. Auf in ein neues Leben und lassen die krassen Erfahrungen der letzten 4 Tage hinter uns. Ja, das sind sie. Meine Geburtserinnerungen. Die Erinnerungen an wohl die krassesten Tage, intensivsten, lebensverändernsten Tage meines, unseres Lebens bislang. Ich hoffe, dass jetzt, es ist sicher ein bisschen komisch gewesen, dass ich das so vorgelesen habe. Und natürlich, wenn man so erzählt, dann kommen manche Sachen so ein bisschen, ja, auch emotionaler rüber oder vielleicht reißt es mehr mit. Ich hoffe, dass das für euch in Ordnung ist, dass ich jetzt so die Form gewählt habe, weil es ist ziemlich intensiv und dicht, die Geschichte, und ich wollte jetzt auch nicht nochmal so ins ganze Detail gehen. Ich habe das in der letzten Bonusfolge schon so ein bisschen angedeutet, dass ich eigentlich jemand bin, ich habe mir im Vorfeld nicht wirklich Sorgen gemacht um die Geburt, weil ich so diesen Gedanken hatte, das schaffen so viele Frauen, das ist etwas, was Frauen einfach schaffen. Überall auf der Welt machen Frauen das und ich werde es auch schaffen. Aber, also ich, natürlich weiß man, dass eine Geburt nicht schön ist. Natürlich weiß man, dass man Schmerzen hat bei einer Geburt. Aber dass es sich so anfühlen würde und dass ich so sehr an meine Grenzen kommen würde, das habe ich wirklich niemals erwartet. Also ich habe erwartet, dass es eine richtig krasse Erfahrung wird, aber das ist so sein würde, das war wirklich, also jenseits des Vorstellbaren. Und es hat mich auch währenddessen in dieser Phase, also ich hatte ja einfach eine sehr, sehr lange Phase, bevor der Muttermund überhaupt losging. Und das war ja auch das, was mir einfach alle Kraft geraubt hat. Und ich war wirklich total schockiert, wie mich diese Phase so umhauen würde. Was ich auch sagen muss, ich habe mir eigentlich im Vorfeld keine Sorgen um den Kleinen gemacht. Ich habe irgendwie darauf vertraut, dass jetzt schon alles gut gehen würde. Und wir waren auch in der Klinik, wo ich einfach weiß, dass er sehr gut versorgt wird. Und dass es dann doch nochmal so brenzlig wird bei der Geburt. Und er war wirklich, als er auf die Welt kam, eigentlich ein ziemlich lebloses Bündel. Das muss man einfach so sagen. Dass er dann auf die Neonatologie kommt, dass er da versorgt wird. Das war jetzt eine Sache. Ich wusste, dass das passieren kann. Und es war auch so der Grund jetzt für uns für die Klinikwahl, aber das ist natürlich eine Sache, mit der man dann trotzdem einfach nicht rechnet. Ja, also es lässt sich für mich einfach total schwer in Worte fassen. So, das war alles in allem halt einfach eine echt eine krasse Grenzerfahrung. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt so anhört, wenn man das jetzt so von außen hört. Es war Also es war körperlich richtig heftig, aber ich muss sagen, ich hatte überhaupt nicht Angst währenddessen. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie panisch war und ich habe mir auch nicht Sorgen um ihn gemacht. Ich war total fokussiert und ich war so mit mir beschäftigt. Ich war so mit den Wehen und irgendwie damit beschäftigt, dass ich damit umgehen kann, dass ich alles gar nicht, ich habe eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen. Und also es ist vielleicht auch ein bisschen so ein Schutz gewesen. Es war Für mich war irgendwie klar, es wird sich gekümmert, die Ärzte kommen, es wird überprüft, dass es dem Kleinen gut geht. Es hat mich eigentlich dann eher auch beruhigt und es wurde uns auch eigentlich sehr gut erklärt. Also es wurde auch gesagt, dass es eben jetzt ihm, dass er sehr gestresst ist, dass da auf jeden Fall bei der Geburt die Kinderärzte gleich draufschauen müssen. Und insofern war das für mich irgendwie, ja, jetzt keine Sache, die ich mit, ja, kein Erlebnis, was ich jetzt mit großer Angst verbinde. Ich habe auch so gemerkt, ich habe das auch so in dieser Kinderwunschzeit irgendwie gelernt, dass ich so den Ärzten vertraue. Ja, ein bisschen hat sich so die Geschichte einfach fortgesetzt. Er ist eben einfach, er brauchte viele Ärzte, um überhaupt zu entstehen. Und jetzt braucht er eben nochmal Ärzte, um so gut auf die Welt zu finden, wie er es letztendlich getan hat. Also für mich war das, wie gesagt, in Ordnung. Für meinen Mann jetzt als Außenstehender, ich will jetzt nicht zu viel über ihn so sagen, aber es ist natürlich ein anderes Erlebnis, wenn man daneben steht. Es war eine sehr krasse Erfahrung auf jeden Fall. Und natürlich auch keine so schöne Erfahrung. Und in dem Sinne hatte ich ein bisschen den Vorteil, dass ich so auf mich fokussiert war, dass ich eben manches, über manche Dinge mir keine Sorgen machen musste. Ja, ich will gleich noch mal ein bisschen zu ein paar Themenbereichen was sagen, noch mal gezielter. Ich will jetzt einfach nur noch mal abschließend sagen, es war, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, es war eine heftige Erfahrung. Ich weiß noch, ich bin da aus der Klinik rausgegangen und ich dachte mir so, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder fange ich mich jetzt oder ich fange mich nicht und ich kann wirklich, ich kann jede verstehen und auch jeden, also gibt ja auch Männer, die wirklich mit dieser Geburtserfahrung nicht umgehen können. Es gibt traumatische Geburtserlebnisse. Sowas kann einen wirklich noch sehr lange begleiten. Ich muss sagen, ich bin wirklich, ich kann mich so glücklich schätzen. Ich bin aus der Klinik rausgegangen. Ich habe mich ins Bett gelegt zu Hause und ich habe irgendwie alles abgeschüttelt. Ich kann es auch nicht genau sagen, es war einfach die Erleichterung war so, so, so groß, endlich zu Hause zu sein. Es war so, als wäre einfach alles von mir abgefallen. Und ja, letztendlich habe ich irgendwie, ja, alles abgeschüttelt. Ich war einfach nur froh über die Gegenwart. Und für mich hat es irgendwie total gut funktioniert. Und ich bin auch dankbar, dass da irgendwie meine Hormone so mitgespielt haben, dass ich einfach, ja, dann tatsächlich die Wochenbettzeit dann auch sehr, sehr genießen konnte und irgendwie da viel auftanken und nachholen konnte. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, nachdem ihr den Bericht jetzt so gehört habt, so niedergeschrieben, ich dachte, ich sag noch mal ein bisschen kurz was so zum Thema Erinnerung und wie so Erinnerungen verblassen, weil man sagt ja immer, man vergisst das auch so mit der Geburt. Ich dachte, muss ich jetzt doch noch mal gleich ein bisschen meine Eindrücke dazu teilen. Dann wollte ich noch mal kurz, weil ich das jetzt ja auch eben nur so ja, geschrieben, geschildert habe, wollte ich noch mal sowas zum Thema Schmerzen sagen, Geburtsschmerzen. Ja, am Ende vielleicht einfach noch mal ganz kurz ein paar Worte, wie es mir dann auch wirklich so im Wochenbett ging. Ja, zum Thema Erinnerung. Ich glaube, das ist so das, was man am häufigsten hört, also was einem ja auch alle Frauen sagen, oder nicht alle, aber sehr, sehr viele Frauen, die schon mal eine Geburt haben, sagen auch so, ach, sie wissen es eigentlich gar nicht mehr genau, wie das so war. Und man sagt ja immer, ja, das hat die Natur schon gut eingefädelt, dass man so diesen Schmerz vergisst, weil sonst würde die Menschheit aussterben. Also ich kann so aus meiner, ja, so wie ich es erlebt habe oder jetzt so aus meiner Perspektive, kann ich sagen, das ist wirklich der Wahnsinn, was da hormonell bei einem passiert. Also es ist sowieso schon mal der Wahnsinn, das muss ich einfach sagen, es ist der Wahnsinn, was eine Frau leistet bei einer Geburt. Das will ich einfach nur noch mal dahinstellen. Es ist auch unglaublich toll, was die dazugehörigen Partnerinnen leisten. Aber es ist einfach krass, was der Körper einer Frau in diesem Moment irgendwie schafft. Also ich bin da auch wirklich sehr, sehr ehrfürchtig und Es hat auch mich so ein bisschen mit meinem Körper vielleicht auch so ein bisschen versöhnt. Es war eine sehr intensive, heftige Erfahrung für mich. Und es war ja nicht nur diese Geburtserfahrung, sondern es hat sich dann noch so die 2,5 Tage danach fortgesetzt. Es war, also die Tage nach der Geburt, muss ich sagen, waren eigentlich fast noch anstrengender, weil ich hatte einfach nichts mehr. Also ich hatte keine Energie, ich hatte 2 Nächte nicht geschlafen, ich habe nichts gegessen, ich habe nichts getrunken, ich hatte eine heftig lange Geburt hinter mir. Und dann ging es halt einfach nonstop weiter. Es ging weiter ohne Schlafen, ohne Essen, ohne Ruhe. Also alle, die sowas erfahren, und bei uns waren es nur 2,5 Tage und es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ich weiß nicht, wie man es schafft, das über Wochen, wenn man Frühchen hat, dass man da so lange durchhält. Also es ist wirklich eine Erfahrung, das kann man auch gar nicht so gut schildern, aber in dem Moment dachte ich nur so, puh, wirklich Hut ab, und wenn ihr das erleben musstet, dann ja, fühlt euch mal umarmt von mir. Ich habe großen Respekt dafür. Es ist eben eine besondere Erfahrung, aber hormonell passiert da auch einiges, und ich habe diese, ja, Erinnerungen dann recht schnell aufgeschrieben, also so nach 2, 3 Wochen. Und das war eigentlich ganz gut, muss ich sagen, weil die Erinnerung wirklich schnell verblasst ist. Also ich habe auch vielen Freundinnen so davon erzählt, also ich habe viel drüber geredet, deswegen habe ich glaube, das war auch der Grund, dass ich mir manches ganz gut gemerkt habe. Aber so diese Erinnerung an das, wie es sich wirklich angefühlt hat, ist erschreckend schnell verblasst. Und wenn ich jetzt zurückdenke, es sind 5 Monate her, ich weiß das schon noch alles. Das ist jetzt nicht so, dass ich das vergessen habe. Und wenn ich so richtig in mich reinhorche, dann weiß ich auch, wie es sich angefühlt hat, aber ich spüre das nicht mehr. Also ich weiß noch, ich sehe mich ein bisschen wie von außen. Ich sehe mich, wie ich da liege in diesem Raum. Ich mit dem Tropfen, mit den Schmerzmitteln, ich sehe mich da liegen, aber ich kann es nicht mehr richtig fühlen. Und ja, so ist es mit der Erinnerung. Und ich habe das ja schon auch schon so erzählt, so als ich über meine Schwangerschaft erzählt habe, wie schnell ich das mit der Übelkeit in der Schwangerschaft vergessen habe. Und es ist unglaublich, wie schnell man das vergisst. Und also die Wochen danach hätte ich gesagt, Leute, nie im Leben würde ich noch mal ein Kind auf die Welt bringen. Und jetzt ertappe ich mich dabei, dass ich irgendwie durch den Park laufe und mir denke so, ich hätte so richtig Lust noch mal auf eine Geburt. Und ja, ihr habt jetzt gerade dieses Erlebnis gehört, und wenn man danach sagt, ein paar Monate später, ich habe so richtig Bock darauf, das noch mal zu erleben, dann kann ich nur sagen, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass da irgendwie einiges verquer sein muss in meinem Kopf gerade. Ja, so viel zur Erinnerung. Es ist echt schnell verblasst. Die Erinnerung an die Schwangerschaft ist auch richtig schnell verblasst. Also ganz schnell danach konnte ich mir nicht mehr vorstellen, dass ich irgendwie mal so einen dicken Bauch gehabt habe, dass dieses Baby im Bauch war, wie sich das alles angefühlt hat. Ist total weit weg, die Erinnerung. Es ist wirklich krass. Komischerweise am längsten gehalten hat bei mir die Erinnerung an diese Kinderwunschzeit. Also die. Ich hatte so schon Schwangerschaft und Geburt vergessen, und da hat sich immer noch diese Erinnerung so festgesetzt. Die ist aber auch verblasst, muss ich sagen. Die ist verblasst, und das ist auch gut so. Ich habe nicht erwartet, dass sie überhaupt verblasst, aber sie rückt irgendwie so ein bisschen, ja, sie ist in dem Sinne im Moment ja nicht akut relevant, also sie rückt so ein bisschen nach hinten. Ich denke da sehr, sehr viel dran. Im Moment bin ich aber so in der Gegenwart gefangen, und es ist, glaube ich, verständlich, dass das so ist, und es muss auch so sein. Und im Moment überwiegt einfach auch so die Freude und Dankbarkeit, und deswegen darf jetzt auch manches ein bisschen verblassen. Ja, so ein bisschen meine Gedanken zur Erinnerung und warum ich eigentlich jetzt auch ganz froh bin, das aufgeschrieben zu haben. Ich habe es am Anfang gesagt, ich habe mir den Geburtsbericht schicken lassen. Total toll, also wirklich Hinweis an alle, macht es. Die Hebamme ist es mit mir durchgegangen, weil man kann erstens die Schriften irgendwie nicht lesen, und die Abkürzungen haben für mich auch keinen Sinn gemacht. Bei mir waren das echt viele, viele Seiten Protokoll. Und ich fand es ganz spannend, das nochmal durchzugehen. Ich fand es also für mein Verständnis nochmal wichtig, weil ich an manchen Punkten auch nicht so ganz verstanden habe, wie manche Entscheidungen getroffen wurden. Und ich wollte auch einfach nochmal abgleichen, was ich mir gemerkt habe und was da drin stand. Und ich muss sagen, es stimmt ziemlich gut überein. Also es gibt so ein paar Punkte, wo ich dann so gemerkt habe, als wir den Bericht durchgegangen sind, so, ah krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also was ich so für Infusionen und so bekommen habe, also das wusste ich auch gar nicht alles oder wurde mir vielleicht gesagt, habe ich irgendwie natürlich nicht mitbekommen. Aber im Großen und Ganzen stimmt es alles ziemlich gut überein und es war für mich auch nochmal beruhigend. Also ich weiß, ich habe das irgendwie richtig abgespeichert und ich habe das nochmal auch verstanden, was passiert ist. Und die Hebamme hat mir das auch nochmal erklärt und ich weiß auch, dass das alles da gut gelaufen ist und dass da jetzt auch nicht irgendwie da irgendwelche großen Fehler gemacht wurden oder so, sondern dass das eigentlich alles so gelaufen ist, wie es eben laufen konnte. Ich muss sagen, ich denke tatsächlich immer mal wieder an die Geburt zurück, manchmal mit einem bisschen auch wehmütigen Auge, mit einem weinenden Auge. Und ich habe in letzter Zeit immer wieder, jetzt ein bisschen Werbung an dieser Stelle, ich höre immer ganz gerne den Podcast Hebammensalon von Karin Dannhauer und Cissy Rasche. Also wenn ihr gerade schwanger seid, kann ich euch den Podcast nur empfehlen. Geht es um alle möglichen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, aber auch Wochenbettzeit, Babyzeit. Und es sind zwei ganz tolle Hebammen. Und da habe ich mir tatsächlich jetzt auch so in den letzten Wochen nochmal so Folgen zur Geburt angehört. Und es hat mir auch geholfen, manches auch nochmal so ein bisschen für mich einzuordnen im Nachhinein. Das ist eigentlich ein ganz schöner Effekt. Und da habe ich auch nochmal so ein bisschen über dieses Thema der Wehen oder der Schmerzen nachgedacht und auch so ein bisschen überlegt, was ich auch so beim nächsten Mal, sollte es nächstes Mal geben. Ich habe ja gesagt, ich habe richtig Lust drauf jetzt, was ich anders machen würde. Ich bin ehrlich gesagt aber froh, wie das Ganze gelaufen ist. Das denkt man sich jetzt, okay, es klingt vielleicht jetzt nicht alles so schön. Ich war so recht offen, was die Geburt anging. Ich hatte natürlich auch ein bisschen so eine Vorstellung. Ich dachte ehrlich gesagt, ich kann irgendwie ganz gut mit Schmerzen umgehen, weil ich ja durch die Endometriose auch oft sehr starke Schmerzen habe. War dann irgendwie doch etwas überfordert dann von den Schmerzen, die ich hatte. Ich war sehr offen, einfach was so die Gabe von Schmerzmitteln angeht und auch was so die PDA angeht. Es war was, was ich eigentlich nicht wollte. Und was ich auch dachte, was ich nicht brauchen würde. Aber in der Situation war ich dann einfach nur so, oh, ich brauche was, ich brauche was. Und bin auf jeden Fall über beide Sachen sehr, sehr froh. Ich bin froh, dass ich nicht in dem Moment da irgendwie gesagt habe, so partout nicht. Also dieses erste Schmerzmittel hat mir einfach wirklich noch ein bisschen Entspannung und Ruhe gegeben. Und da konnte ich schon zwischendrin ein bisschen lösen. Und klar, die PDA, also ohne die PDA hätte ich nicht nochmal schlafen können. Ohne die PDA wäre der Muttermund dann auch nicht so aufgegangen. Und ich denke, ohne die PDA wäre es dann schon wesentlich schneller, dann vielleicht tatsächlich in einem Kaiserschnitt geendet. Und insofern, man kann über die PDA sagen, was man will. Ich meine, meine PDA-Erfahrung war auch nicht so gut, weil sie eben erst nicht gewirkt hat. Und es ist schon ein langes Unterfangen, also es braucht immer sehr lange, bis das Schmerzmittel wirkt. Und ja, es ist natürlich auch ein großer Eingriff und ich kann es verstehen, dass man da skeptisch ist. Ich muss sagen, in der Situation war es mir wirklich scheißegal alles. Das kann man auch mal sagen und man kann im Vorfeld sich viele Gedanken machen und in der Situation selber ist es einfach vieles dann auch egal. Und ja, mich hat die PDA einfach gerettet. Und ich bin wirklich dankbar, dass es diese Option für mich gab. Und ich bin kein Mensch, der sagt, weil man eine PDA hat, hat man kein richtiges Geburtserlebnis gehabt. Finde ich totalen Quatsch. Ich hatte genügend Geburtserlebnis für ja, alle Lebzeiten, muss ich sagen. Und ja, in dem Sinne ein Hoch auf die Medizin und alles, was möglich ist. Ja, also das sind so ein paar kleine Gedanken. Ich kann jetzt einfach abschließen, das ist ja schon eine lange Folge, noch ein bisschen was zur Wochenbettzeit sagen. Man hört es so im Vorfeld, ja, Wochenbett und die Frau liegt dann im Bett und der Mann muss sich kümmern. Ich wusste das auch, wir hatten das auch so kommuniziert, aber ich konnte mir das gar nicht vorstellen, in welchem Ausmaß das dann wirklich notwendig ist. Ich dachte, das sagt man halt so einfach, damit sich die Frau wirklich auch Ruhe nimmt. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass man wirklich so geschafft ist, dass man das auch wirklich braucht, diese Zeit. Und ich habe auch wirklich also eine Woche habe ich auf jeden Fall gebraucht, wo ich fast nur im Bett lag. Und ich habe danach auch noch sehr, sehr viel gelegen, was auch einfach an den Geburtsverletzungen lag. Ich habe das große Glück, dass es mir emotional sehr gut ging, habe ich ja schon gesagt. Ich hatte eigentlich nur diesen Meltdown da am dritten Tag in der Klinik oder 2 Tage nach der Geburt war das. Und bin dankbar dafür, dass ich da verschont geblieben bin. Das ist was sehr, sehr Häufiges. Baby Blues ist total häufig und auch eben Wochenbettdepression. Postpartale Depression ist etwas, was nicht selten ist, wovor ich auch zugegebenermaßen etwas Angst hatte im Vorfeld. Und ja, habe wirklich das große Glück, dass dann irgendwie einfach sich alles gut angefühlt hat. Und ja, wir lagen ganz, ganz viel. Ich lag den ganzen Tag. Ich habe den Kleinen im Liegen gestillt. Ich habe mal gedöst. Ich habe wahrscheinlich auch mal ein bisschen geschlafen, aber eigentlich zugegebenermaßen habe ich wahrscheinlich eine Woche lang einfach nicht geschlafen oder immer nur mal 3 Stunden, wenn es hochkommt, geschlafen. Die Hormone sind krass, was sie mit einem machen, dass man sowas übersteht. Und ja, es ist einfach, ja, groß. Es ist großartig und groß, was man mit so einer Geburt leistet. Und ich bin ehrfürchtig, ich bin dankbar. Ich schaue den Kleinen jeden Tag an. Es vergeht kein Tag, wo ich ihn nicht. Ihr hört ihn hier auch gerade. Er macht sich bemerkbar. Es vergeht wirklich kein Tag, wo ich nicht ihn anschaue. Und ich kann das Glück nicht fassen. Ich habe die ersten Wochen, wir haben nur die so verbracht. Ich habe teilweise nicht geschlafen, weil ich ihn nur angeschaut habe und total hin und weg war. Und es geht so weiter. Und es wird immer gefühlt irgendwie immer krasser. Und ja, es ist irgendwie ein krasses Ende irgendwie zu dieser langen, langen Kinderwunschgeschichte. Und ja, ob es das Ende der Kinderwunschgeschichte ist, das weiß ich nicht genau. Und das sei jetzt einfach jetzt hier auch gar nicht weiter, ist jetzt auch gar nicht von Belang an dieser Stelle, aber es ist einfach für diesen Teil der Geschichte ein, ja, wunder, wunderschönes Ende. Und ja, ich kann es nicht fassen, wie viel Glück wir hatten. Ja, in diesem Sinne, ihr seid mehr oder weniger up to date. Seitdem sind natürlich viele Monate vergangen. Es ist unglaublich viel passiert. Aber ich habe irgendwie so die Geschichte hier abgeschlossen im Podcast. Ihr wisst jetzt, wo ihr seid. Und ja, ich freue mich, dass ihr euch das angehört habt und hoffe sehr, dass es bald auch wieder regelmäßiger neue Folgen geben kann. Es ist zugegebenermaßen echt eine kleine Herausforderung oder eine große Herausforderung, das zu timen und zu planen, aber ich hoffe einfach, dass irgendwie der Moment wieder kommen wird und bis dahin wünsche ich euch von Herzen alles, alles Gute.